Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Christoph Mauch, Paradise Blues, Reisen in die Natur und die Geschichte der USA. Ich beginne mit dem zweiten Kapitel. Malibu, Kalifornien. Stranger than Paradise. Auf Postkarten sieht Malibu aus wie das Paradies auf Erden. Strände und Palmen sind darauf zu sehen und traumhafte Sonnenuntergänge. Menschen auf Surfbrettern, ein Refugium für Multimillionäre und Stars aus Hollywood. Abgeschiedenes Zauberland irdischer Verführung, Garten Eden, Made in America. Seit dem 19. Jahrhundert gehören die attraktivsten Grundstücke und der Traumblick auf den Ozean einer kleinen Schicht der Reichen bestimmen Spannungen zwischen privatem Anspruch und öffentlichem Interesse die Diskussionen um diesen Ort. Anfangs ging es um den Bau einer Küstenstraße, heute ist der Zugang zum Strand ein zentraler Streitpunkt. Vielen gilt Malibu als Pazifikparadies par excellence, obwohl die Stadt regelmäßig Schlagzeilen macht, weil sie wie kaum eine andere in den USA von unzähligen Naturdesasters heimgesucht wird. Von Wildfeuern und Erdrutschen, von Winterstürmen und Fluten. Die meisten Stars, die in der Region wohnen, präsentieren sich als Umweltfreunde und Aktivisten. Aber wie nachhaltig ist das Leben in Malibu wirklich? Was hat die Menschen hierher gelockt? Wie haben sie sich in Geschichte und Gegenwart mit der Umwelt und den Katastrophen arrangiert? Wer schon einmal mit der Bahn von San Francisco nach Los Angeles gefahren ist, wird die spektakulären Ausblicke vom Coast Starlight Train auf den Pazifik nicht vergessen. Merkwürdigerweise biegt er kurz vor Malibu ins Landesinnere ab. Ein steiler Anstieg. Kein Ingenieur würde die Strecke freiwillig durch die Berge führen, wo es entlang der Küste doch so viel einfacher geht. Warum biegt die Bahn hier ab? Warum lässt sie Malibu links liegen? Und warum ist das Hinterland im Gegensatz zum nahegelegenen Los Angeles so unberührt? Malibu ist ein merkwürdiger Ort. In Malibu, so scheint es, ist der Himmel eine Idee blauer, der Sand weißer und der Meereswind frischer als anderswo. Und doch ist es ein Sonnenstrand- und Surferparadies, mit Tücken, denke ich. Nicht alles, was hier fließt, ist Milch und Honig. Ankunft in Malibu. Eine meiner ersten Anlaufstationen in Malibu ist die Strandbar in der Badebucht Paradise Cove, wo zahlreiche Hollywood-Streifen und Fernsehfilme gedreht wurden. Zufahrt und Zugang zur Bar sind kostenpflichtig. $2 pro Passagier, $5 pro Spaziergänger, $25 pro Auto, $50 pro Bus. Sorry, no pets, surfing or fire. So hält der Besitzer die Menschenmassen vom Paradies fern. An den Wänden der Strandbar finden sich Fotografien, die die frühe Geschichte von Malibu erzählen. Auf vielen ist May Night Ridge zu sehen, die Queen of Malibu. Mal in langem Kleid, mal spazierend auf Eisenbahngleisen. Es hat hier also einmal eine Eisenbahn gegeben, denke ich. Und im Laufe meiner Besuche und meiner Recherchen gehe ich dieser Frage nach. Dass Malibu zum Strandparadies wurde und Los Angeles zur Riesenmetropole, hat historische Gründe. In Los Angeles hat es bereits in den 1890er Jahren einen Ölboom gegeben, der sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen an der Westküste energisch fortsetzte. Dass das Öl ausgerechnet in L.A. entdeckt wurde, dort, wo die Bevölkerung schneller als irgendwo sonst in den USA anwuchs, führte zu einer bis dato unerhörten Immobilienspekulation, zu ungeplanter Bebauung und zur Suburbanisierung im Zeitraffer. Die Stadt der Engel hatte sich im 19. Jahrhundert zunächst sehr langsam von einem mexikanischen Rancherflecken, dessen Bevölkerung sich überwiegend aus Mestizen und Mulatten zusammensetzte, zu einem Ort mit ausgedehnten Orangenhainen entwickelt. Mit dem Bau der Eisenbahn, der Ansiedlung der Petroleumindustrie und dem Aufkommen der Film- und Luftfahrtbranche stieg die Bevölkerung dann rasant an. Bereits um 1930 durchbrach sie die Millionenmarke. An kaum einer anderen Stelle auf dem Globus wurde die physische Gestalt der Erde im frühen 20. Jahrhundert so rasch und so nachhaltig verändert wie in L.A. In kurzer Zeit richteten die extremen Ölförderpraktiken, die aufgrund der geologischen Formationen nötig waren, die ursprüngliche Natur völlig zugrunde und verwandelten sie, wie Zeitgenossen es beschreiben, in eine stygische Landschaft. Die Bewohner der benachbarten Ortschaft, Torrance, gingen sogar so weit zu erklären, ihre Stadt sei auf dem Altar des Öls geopfert worden. Wenn Los Angeles an die Unterwelt erinnerte, so hatte die Aussicht über die Bucht von Malibu etwas Göttliches, jedenfalls für Frederick Rinch. Weil seine Suche nach Öl in Malibu im wahren Wortsinn im Sande verlaufen sollte, blieb Malibu das Schicksal von Los Angeles erspart. Hier, vom anstrengenden Stadtleben abgeschirmt, schrieb er in seinen Memoiren »Happy Days in Southern California«, hier fliegt die Zeit. Er pries die heiligen Hügel, lobte den süßen und stillen Zufluchtsort und sinnierte darüber, dass das kalifornische Klima wohl mehr Anreize für ein gesundes, glückliches Leben an der frischen Luft biete als irgendein anderer Ort auf der Welt. Es wirke erholsam und stärkend und sorge für ein langes Leben. Kalifornien war für Rinch ein heiliges Land. Hier konnte man, wie der Indianerhäuptling Victoriano, biblische 136 Jahre alt werden. Wie für spätere Bewohner von Malibu kam für Frederick Rinch fast alles anders als erwartet. Die Happy Days waren schnell gezählt, das vermeintlich so moderate Klima zeigte sich prompt von seiner düsteren Seite. Es schlug über die Stränge. Heftige Stürme und Wildfeuer, die durch die Canyons in Richtung Meer fegten, waren, wie Rinch feststellen musste, nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Im Jahr 1903 ließ ein verheerendes Feuer das Traumschlösschen der Familie in Flammen aufgehen. Die richtete ersatzweise zunächst nur Zelte und ein Blockhaus ein. 2 Jahre nach dem Desaster starb Frederick Rinch mit nur 48 Jahren an einer kurzen, schweren Krankheit. Noch auf seinem Totenbett hatte er seiner Ehefrau May Knight Rinch, die nunmehr 3 Teenager großzuziehen hatte, nahegelegt, die Malibu Rinch intakt zu halten. Auf keinen Fall sollte die Southern Pacific Railroad ihre Schienen durch das Anwesen legen. Dass es May Knight Rinch gelang, die großen Eisenbahnmogule von der Küste fernzuhalten, ist verblüffend. Eine Geschichte wie die von David und Goliath. Die zu allem entschlossene Queen hatte in Erfahrung gebracht, dass die Southern Pacific Railroad nur dann einen Anspruch hatte, Schienen durch ihr Grundstück zu verlegen, wenn es nicht bereits eine Eisenbahnlinie entlang der Küste gab. Kurz entschlossen ließ die resolute Witwe eine eigene, 24 Kilometer lange Bahnlinie einrichten, die Malibu and Port Los Angeles Railroad, deren Präsidentin sie wurde. Zuweilen ließ sie Getreide und Rinderhäute auf der Strecke transportieren oder lief mit Besuchern über die Schienen. Als der Bundesstaat Kalifornien in den 1910er Jahren mit Planungen für einen Küstenhighway von Los Angeles nach San Francisco begann, stellte sich die Eisenbahnpräsidentin auf den nächsten Kampf ein. Sie verteidigte ihre Ranch, notfalls auch mit Gewalt. May Knight Rinch nahm sich einen Anwalt und sie sorgte dafür, dass bewaffnete Cowboys an den mit Stacheldraht versehenen Grenzzäunen ihres Anwesens patrouillierten. Der Rechtsstreit der Queen of Malibu, einer der legendärsten in der kalifornischen Geschichte, ging am Ende bis zum obersten Gerichtshof in Washington D.C. Nach einem langen Verfahren verlor die Witwe den ungleichen Kampf im Jahr 1923 und mit der Niederlage vor Gericht auch ihr millionenschweres Vermögen. Von den Einkünften aus der Ranch konnte sie nicht leben und so sah sie keine andere Möglichkeit, als Teile ihres Anwesens zu veräußern. May Knight Rinch entschied sich dafür, sich von La Costa zu trennen, einem traumhaften Strand in der Nähe der Lagune von Malibu. $6 Millionen trug ihr das Grundstück im Jahr 1928 ein, für damalige Verhältnisse eine spektakuläre Summe. Ich springe in diesem Kapitel. Während die Tore zu den Villen-Communities in Malibu's Canyons für ungebetene Besucher strikt geschlossen bleiben, rütteln seit einigen Jahren Aktivisten an den Toren zu Malibu's Strandgrundstücken, allen voran die Umweltschützerin Jenny Price. Im Januar verabrede ich mich mit Jenny. Treffen wir uns morgen, PCH221263PM, lautete die E-Mail-Nachricht. PCH221263PM? Ich brauche eine Weile, um zu verstehen. 22126 ist die Hausnummer eines Wohngebäudes am Pacific Highway PCH. Die Carbon Beach Villa gehört dem Multimillionär Musik- und Filmproduzenten David Geffen. Vor diesem Haus darf niemand parken. Dafür hat Geffen gesorgt, indem er 4 Garagentor-Attrappen für sich hat bauen lassen. Dass Jenny Price, die Aktivistin, die aus Prinzip den Ruf auf Universitätsprofessuren abgelehnt hat, mit Geffen befreundet sein könnte, erscheint mir unwahrscheinlich. Geffen hat uns sicherlich auf einen Drink eingeladen, denke ich. Damit liege ich richtig. Jenny zeigt mir einen versteckten Zugang zum Beach direkt neben Geffens Anwesen. Seit Jahren patrouilliert die von ihr mitbegründete Umweltorganisation, die Los Angeles Urban Rangers, am Strand. Von weitem sehen die Uniformen der jungen Frauen denen der National Park Rangers zum Verwechseln ähnlich. Lediglich das Abzeichen unterscheidet sich. Die Öffentlichkeit denkt, der Strand sei privat, sagt Jenny. In Wirklichkeit gehört nur ein kleiner Teil des Strands den Anwohnern. Und wir Rangers kämpfen dafür, dass die öffentlichen Strände nicht nur für die Anwohner, sondern für alle zugänglich sind. In regelmäßigen Abständen laden die Urban Rangers zu sogenannten Safaris ein. Mit peppigen Ranger-Sprüchen werden die Safari-Teilnehmer über ihre Rechte und Pflichten am Strand aufgeklärt. Gemeinsam vermessen sie den öffentlichen Teil des Strands und widmen sich möglichst auffällig sogenannten Beach-Activities. Sie bauen Liegestühle auf, machen Gymnastik, trinken Limonade, ölen sich gegenseitig ein, lesen trashige Illustrierte und bauen Sandburgen. Ein unterhaltsames Possenspiel mit subversiver Stoßrichtung. Den Urban Rangers geht es dabei um nichts anderes als um die Verkehrung der gängigen Wahrnehmung. Der Strand ist kein Privatstrand mit angrenzendem Ozean, sondern ein öffentliches Stück Land mit angrenzenden Privatgrundstücken. Kein Wunder, dass sich so mancher Bewohner einer Luxusvilla von den Strandbenutzern provoziert fühlt. Verbale Ausfälle gegenüber den Safari-Teilnehmern sind keine Seltenheit. Aber die Rangers geben nicht auf. Und seit die von Jenny und ihren Kolleginnen entwickelte App Our Malibu Beaches die öffentlichen Zugänge zum Pazifik markiert, kommen zehntausende Besucherinnen und Besucher an die einst strikt privaten Strände Malibus. Ich springe jetzt zu einem anderen Kapitel. Das Kapitel heißt St. Thomas, Nevada. Die Geister kommen zurück. In St. Thomas gibt es keinen Friseur und kein Hotel, kein Gemischtwarenladen und keine Tankstelle. Kein Mensch wohnt hier. Kein Haus steht mehr. St. Thomas ist tot. Leben oder zumindest Spuren davon findet man paradoxerweise am ehesten auf dem Friedhof, wo die Angehörigen der verstorbenen Einwohner Jahr ein Blumen niederlegen. Diese Kunststoffblumen sind die einzigen Farbtupfer in der braungrauen Wüste im Süden des Bundesstaates Nevada. St. Thomas ist eine Geisterstadt. Für Touristen ist der Ort nicht attraktiv, aber in der Geschichte von St. Thomas und in der Geschichte des nahegelegenen Las Vegas spiegeln sich die großen Herausforderungen und Probleme wider, die die Besiedelung und das Überleben in der extrem ariden Umgebung des amerikanischen Südwestens mit sich bringen. In diesem Kapitel geht es nicht nur um die Geisterstadt St. Thomas, Nevada, die sterben musste, damit Las Vegas leben konnte, sondern es geht eben auch um Las Vegas und was in der Nähe von Las Vegas so passiert. Nukleare Wüstenwelt und ihre Opfer. So richtig begann der kometenhafte Aufstieg von Vegas in den 40er und 50er Jahren mit der Stationierung von US-Militär. In den Augen der amerikanischen Regierung eigneten sich abgelegene Wüstenorte bestens für militärische Projekte. Zwischen 1951 und 1962 wurden in 100 Kilometern Entfernung von Las Vegas auf einem ehemaligen Militärflugplatz mehrere hundert oberirdische Atombombentests durchgeführt. In der Stadt der Sünde wurden die nuklearen Bombendetonationen auf der Nevada Test Site als Show vermarktet. Die Handelskammer von Vegas veröffentlichte einen Kalender mit den genauen Terminen der Detonation und gab Empfehlungen für die besten Orte zum Nuclear Viewing. Touristen packten Atomic Lunchboxes und fuhren zum Picknick in Richtung des als Ground Zero bezeichneten Detonationspunkts, um das Atompilzspektakel in der Wüste zu beobachten. Geschäftsleute feierten die Explosionen mit Cocktails und bombigen Sonnenuntergangspartys auf den Dachterrassen von Las Vegas. Und als im April 1952 mehr als 200 Journalisten eingeladen wurden, um einer besonders großen Detonation aus 16 Kilometern Entfernung beizuwohnen, wurden die Bilder von Big Shot, wie die Presse die Bombe nannte, im nationalen Fernsehen übertragen. Eine Art Atomeuphorie erfasste viele Menschen in ganz Amerika. Big Shot war so schwer wie die Bomben von Nagasaki und Hiroshima zusammengenommen und die Bilder aus der Wüste Nevadas führten der vom Kalten Krieg eingeschüchterten US-Bevölkerung die atomare Potenz ihrer Nation eindrucksvoll vor Augen. Zwar gab es vereinzelt Menschen in Las Vegas, die sich angesichts der nuklearen Aktivitäten besorgt zeigten, doch solchen Tendenzen wirkte eine eigens dafür gestartete staatliche Propagandakampagne entgegen, die eine Fülle alternativer Fakten verbreitete. Viele Hoteliers nutzten die Chance, Las Vegas nicht nur als Tor zum Hoover Dam, sondern auch als Atomic City zu vermarkten. Hotels und Casinos, allen voran The Sands und Flamingo, boten Atomic Cocktails und Atomfrisuren an und krönten Miss Atomic Bomb zur Schönheitskönigin. Berühmt wurde ein auch heute noch auf Postkarten verbreitetes Werbefoto von Lee A. Merlin, der Miss Atomic Bomb von 1957, auf dem das strahlende blonde Showgirl im atompilzförmigen Baumwollbadeanzug zu sehen ist. Doch bereits Anfang der 1950er Jahre registrierten Schafzüchter in Iron County, Utah, dass ihre Tiere merkwürdige Krankheiten bekamen und früh starben. Mehrere Gerichtsverfahren gegen die US-Regierung wurden angestrengt, doch keines hatte Erfolg. Auffälligerweise weigerte sich die Atomic Energy Commission, AEC, ihre Messungen, Berichte und Zeugenaussagen von staatlichen Tierärzten, die die Krankheiten und das Massensterben von Weidevieh diagnostiziert hatten, offenzulegen. Nach den Schafen von Iron County waren bald auch Tiere und Menschen in anderen Regionen betroffen. Fast alle Meldungen kamen aus Gebieten, die östlich oder nordöstlich des atomaren Testgeländes in Nevada lagen. Um die dicht besiedelten Regionen um Las Vegas möglichst wenig zu belasten, hatte die AEC nämlich Anweisung gegeben, die Tests in Zeiten durchzuführen, in denen der Wind nicht in Richtung von Vegas wehte. Ich springe jetzt zum dritten und letzten Kapitel, aus dem ich vorlese. Das Kapitel heißt Walt Disney World, Florida, zwei Naturen oder mehr. Es geht um Walt Disney World, aber auch um die Everglades. Transformation des Terrains. Nichts erinnert mehr daran, wie die Landschaft des Disney-Areals des Reedy Creek Improvement District noch vor einem halben Jahrhundert ausgesehen hat. Ohne Trockenlegung der 20 bis 30 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Sumpflandschaft wäre das Terrain periodischen, sintflutartigen Überschwemmungen ausgesetzt gewesen. Um zukünftigen Flutkatastrophen entgegenzuwirken, hatte Walt Disney 1965 einen der führenden Wasserbauingenieure der USA, den pensionierten Generalmajor des Ingenieurkorps der US-Armee, William E. Potter, mit der Verbesserung des Geländes beauftragt. Was in Disney World so natürlich erscheint, Grasteppiche und wilde Wäldchen vor den Toren der Parks, Wasserläufe und Seen im Innern, ist in Wirklichkeit künstlich und konstruiert. Ergebnis einer aufwendigen Drainage, Landschaftsplanung und Geländemodellierung. Jahrelang wurde der Sumpf entwässert, Schlamm ausgebaggert, das Erdreich verdichtet, was heute keiner mehr ahnt. Im porösen Kalkstein unter der Disney World befanden sich Senken, Dolinen und Erdfälle, von denen die größte einen Durchmesser von fast 500 Metern hatte. Dort zum Beispiel, wo sich das Ticketcenter befindet, wurden tausende Tonnen Beton ausgegossen. Bis zu 4.500 Menschen waren in der feuchten Hitze Floridas am Werk, um dem Gelände seine heutige Topographie zu geben. Mehr als 4 Millionen Kubikmeter Erde transportierten die Bauarbeiter ab, außerdem 750.000 Kubikmeter Moorerde und Unmengen an Sand. Vor allem aber richteten sie ein 80 Kilometer langes Kanalsystem mit 30 Kilometer langen Deichen und 30 automatischen Schleusen ein. Die Kanäle, deren Funktion darin bestand, anhaltenden Regen und eine 50-Jahresflut auszuhalten, wurden so drapiert, dass sie natürlichen Gewässern ähneln. Außerdem wurde ein großer See, Bay Lake, im Dezember 1968 abgelassen und bis September 1970 trocken gehalten. Im natürlichen Zustand hatte Bay Lake eine bräunliche Färbung, weil sich organische Substanzen auf dem Grund abgesetzt hatten. Da aber die Farbe nicht ins Märchenkonzept von Disney passte, ließ die Disney Corporation den organischen Seegrund ausheben, reinigen, mit Sand abdecken und das Becken mit Grundwasser füllen. Versteckte Schleusen halten den Pegel des Sees seither weitgehend bis auf eine Schwankung von 30 Zentimetern konstant. Wasser ist eine wichtige Ressource in Disney World, die es zu erhalten und sauber zu halten gilt. Der Wasserverbrauch im Themenpark ist immens und stieg im Laufe der Jahre immer mehr an. Der Durst des Menschen nach Wasser, der in Florida ohnehin besonders groß ist, erreichte in Disneys Märchenwelt mit ihren gepflegten Rasenteppichen, bewässerten Golfplätzen, Wasserrutschen und 62.000 Parkangestellten völlig neue Dimensionen. Im Jahr 2002 lag der Wasserverbrauch von Disney höher als der von ganz Somalia, einem Land mit damals immerhin über 7 Millionen Einwohnern. Ich komme jetzt zum letzten Teil der Lesung. Da geht es um die Stadt Celebration, um die von Disney geplante Zukunftsstadt. Celebration. Meinen letzten Abend vor der Fahrt in den Süden Floridas verbringe ich in Celebration. Die Stadt ist Schmuck. Es gibt Parks und Seen, baumbestandene Alleen, eine Downtown mit Bücherei und Ladengeschäften, ein Kino im Gucci-Design, ein postmodernes Rathaus mit zahlreichen schlanken Säulen, ein Postamt in Form eines Silos, eine Bank mit skurrilen Aussichtsturm, sogar eine private Universität. Die Vorgärten der Einfamilienhäuser sind von weißen Holzzäunen umgeben, alles sieht geordnet aus und unverschämt friedlich. Amerika vor dem Sündenfall. Ich setze mich ins Columbia, ein Restaurant in der Front Street mit Blick auf den städtischen See. Karibische Gerichte, exzellente Küche, ein venezolanischer Kellner bedient. Auf den ersten Blick hat Celebration den Charme des viktorianischen Englands, auf den zweiten wirkt es gruselig. Die Architektur des Columbia-Restaurants entpuppt sich als billiges Imitat. Das Kino hat keinen Spielplan. Vor mehr als 10 Jahren hat es seinen Betrieb aufgegeben. Die Ladengeschäfte gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Und während es in Orlando von Minderheiten nur so wimmelt, schlendern in Celebration weder Afroamerikaner noch Latinos durch die Straßen. Nur Weiße. Es dauert eine Weile, bis ich bemerke, was mich an Celebration irritiert. Die Stadt ist gespensterhaft aufgeräumt und perfekt durchgestylt. Die Schachtdeckel, die Verkehrszeichen, die Ladenschilder, alles folgt einer einheitlichen, konformen Ästhetik. Die Häuser kommen aus einem Musterkatalog. Es gibt sie im Classical Style, als Victorian, als Colonial und als Revival. Auch die Verkleidung der Kamine, die Fassadenfarben, die Tür und Fensterklinken, alles Design stammt aus einem eigens für Celebration zusammengestellten Katalog. Die Straßenlautsprecher spielen leise, säuselnde Unterhaltungsmusik aus den 50er Jahren. Die öffentlichen Gebäude stammen von den berühmtesten Architekten der Welt, Cesar Pelli, Michael Graves, Philip Johnson, Robert Venturi. Aber die ganze Stadt wirkt so künstlich wie Epcot, wie Magic oder Animal Kingdom. Celebration zelebriert die Kunst der Täuschung. Der See und der Fluss sind künstlich angelegt. Die Straßenlaternen machen auf alt. Der 12 Meter hohe Weihnachtsbaum hat Plastiknadeln. Die Eisbahn besteht aus weißem Plastik. Der Schnee, der im Winter abends fällt, ist kein Kunstschnee, sondern Rasierschaum. Es ist verboten, die Alligatoren zu füttern, steht auf einem Schild am See. Gibt es hier echte Alligatoren? Oder Plastiktiere wie auf Disneys Jungle Cruise? Fantasie und Realität gehen ineinander über. Ich erinnere mich an meinen allerersten, etwa 15 Jahre zurückliegenden Besuch in Florida bei Freunden in Boca Raton. Jedes Haus hatte einen Swimmingpool und einen wunderschönen Blick auf einen künstlichen See. Im See kannst du nicht schwimmen, erklärten meine Freunde. Da gibt es Alligatoren. Und wenn ein Frosch in den Pool fällt, ist er auf der Stelle tot. Chemie. Später erzählten sie noch, dass die Höhe der Palme exakt vorgegeben sei, die Krone der Palme eine bestimmte Fasson aufweisen müsse, dass alle Vorhänge weiß zu sein hätten und dass Wäsche nur in der Maschine, keinesfalls an der Luft getrocknet werden dürfe. Verstöße würden mit harten Geldstrafen geahndet. Celebration ist überall. Überall in Florida.